Ich glaube, dass die mentale Gesundheit tatsächlich auch noch viel mehr an Öffentlichkeitsarbeit eigentlich haben sollte, damit da nicht mehr so ein negatives Image halt damit verbunden ist. Weil wenn wir die Krankschreibungen uns angucken, sind die Krankschreibungen aufgrund von psychischen Problemen doch sehr, sehr stark auf dem Vormarsch über die letzten Jahre. Ich finde es immer ganz wichtig, dass da keine Diskriminierung stattfindet.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Neues Jahr, neues Glück und neuer alter Podcast, der Talk mit Persönlichkeiten aus der Stadt und zu Themen, die die Stadt bewegen. Und die Stadt ist erschöpft. Der Optimismus für das neue Jahr ist angekratzt. Es geht manchem echt schlecht. Zeit, mit einem Psychologen zu sprechen. Herzlich willkommen, André Dotten aus Düsseldorf mit Praxis in Essen. Hallo.
Hallo.
Ja, jetzt erstmal die Frage an Sie. Klassische Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie erschöpft sind Sie, wenn 1 ist, ich bin nicht erschöpft, ich bin topfit und voller Energie, und 10 ist, ich fühle mich platt, ich bin geschlaucht von den Krisen, vom Leben, von der Arbeit, mein Körper kann nicht mehr, ich kann nicht mehr?
Ich würde mir eine 3 geben.
Eine 3, also doch noch relativ fit, aber wir müssen sagen, wir zeichnen abends auf, da hat man doch schon ein bisschen Abzüge in der Beine.
Aber es gab ja eine Weihnachtspause und da konnte man sich wieder etwas regenerieren.
Wir sind am Anfang des Jahres sozusagen, der erste Podcast des neuen Jahres, guckt auch auf unsere Befindlichkeiten. Wenn Sie sagen 3, also es geht doch relativ gut, vielleicht haben die Weihnachtsfeiertage gut getan. Ist das typisch in diesen Zeiten oder sind viele Menschen doch eher mehr erschöpft immer noch?
Ja, ich würde sagen, es kommt sehr drauf an. Und zwar darauf, wie ich mein Weihnachtsfest gestalten konnte, was in der Zeit passiert ist, was eine typisch psychologische Antwort ist oder eine psychotherapeutische Antwort ist. Weil wenn Weihnachten hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und man da gewisse Enttäuschungen oder es halt auch Zwistigkeiten gegeben hat im familiären Rahmen, dann wird die Erschöpfung natürlich noch zugenommen haben. Aber viele Menschen tanken ja gerade so im Kreis der Lieben sehr gut auf und starten dann ja auch ganz häufig doch recht optimistisch und zuversichtlich ins neue Jahr.
Was sind so Faktoren? Was wäre ein Weihnachtsfest, wenn es nicht so gut getan hätte oder Neujahr?
Ich würde sagen, wenn der Braten angebraten ist, wenn es Schwierigkeiten gegeben hat, wenn die Kinder enttäuscht waren, vielleicht über die Geschenke, die es gegeben hat. Und das muss man ja auch einfach sagen in diesen Zeiten, dass das Geld bei vielen dann doch ein bisschen knapper wird. Dann können auch schon mal enttäuschte Gesichter zurückbleiben und Menschen halt denken, sie konnten ihrer Familie vielleicht nicht das Fest tatsächlich gestalten, was sie sich gewünscht hätten. Also sowas kann ein Belastungsfaktor sein, denke ich.
Wir sprechen genau darüber auch gleich weiter. Wie üblich bei Essen im Ohr, dem Podcast mit Gästen wie dem Oberbürgermeister, dem Sportdirektor von RWE, dem Bischof oder auch mit Podcast-Folgen, in denen eine Domina, ein Reality-TV-Star oder eine Obdachlose zu Gast waren. Alles findet ihr online bei uns und überall, wo es Podcasts gibt. Also schaut mal rein oder klickt das Podcast-Abo an, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Ja, und das ist alles kostenfrei. Inzwischen haben wir 97 Ausgaben von Essen im Ohr. Dies ist Nummer 98 und neben unseren anderen Podcasts gibt es da also schon jede Menge. Die anderen Podcasts sind Redebedarf und viel andere. Schaut mal rein. So, Werbespot zu Ende sozusagen, damit ihr auch wisst, was wir hier so bieten bei Radio Essen und bei dem Podcast. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt die an podcast@radioessen.de. Ja, und zu mir noch, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Christian Pflug, Moderator, Chefredakteur und regelmäßig in diesem Podcast Essen im Ohr. Seit 33 Jahren mache ich Radio und treffe auch immer wieder spannende Menschen und interessante Themen. So, jetzt, das war noch sozusagen die Verschnaufpause für Sie. Zurück zu unserem Gast, Herr Dotten. Sind Sie bereit für einen akustischen Steckbrief?
Ja.
Dann legen wir mal los. Wann, vollständiger Name?
André Christian Dotten.
Wann und wo geboren?
Am 4.11.1976 in Essen-Kupferdreh.
In Kupferdreh. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
Ich bin in Essen-Freisenbruch groß geworden. Also auch ein wirklich Essener Kind an der Grenze zu Bochum-Wattenscheid. Und da habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht.
Ihre Ausbildung?
Also bin dort zur Schule gegangen, am Gymnasium gewesen und bin dann von dort aus an die Universität Duisburg, habe dort erst auf Lehramt studiert und habe dann später gewechselt an die Universität Wuppertal in den Diplomstudiengang Psychologie.
Aktuelle Jobbezeichnung?
Psychologischer Psychotherapeut.
So heißt das offiziell? Also
so heißt es offiziell, genau. Exakt, also nach dem Studiengang Diplompsychologie ist es so, dass man eine weitere Ausbildung machen muss. Die habe ich dann selber in Köln gemacht, bei der Akademie für Verhaltenstherapie in Köln und habe dann die Approbation als psychologischer Psychotherapeut erlangt.
Ob Spezialgebiet und so, da können wir gleich noch drüber reden. Jetzt der Steckbrief, der will noch ein paar menschelnde Dinge erfahren. Lieblingsfarbe?
Ich sehe gerade das schöne Blau hier, das Königsblau, das finde ich schon ganz nett. Mhm. Aber durchaus mag ich viele Farben gerne. Also ich würde mich da gar nicht so richtig festlegen wollen.
Jetzt eine Nummer, die ich auch den Bischof schon gefragt habe. Zahl der Ehen und der Kinder?
Keine.
Haustiere vielleicht?
Auch keine.
Okay, dann ihr
Früher liebst, mal.
Ja, okay. Was denn früher?
Früher gab es mal einen Hund, dann gab es mal eine Katze, aber tatsächlich eher in dem Haushalt meiner Großeltern.
Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
Ich würde tatsächlich sagen, an den überall, wo Wasser ist, die Ruhr als Landschaft gefällt mir ganz gut und Umgebung, der Baldeneysee natürlich. Aber tatsächlich würde ich sagen, ist der Lieblingsort im Ruhrgebiet da, wo die Mentalität des Ruhrgebiets eine Rolle spielt, weil ich einfach die Direktheit der Menschen sehr schätze.
Lieblingsbestellung im Restaurant?
Mal Pizza, aber manchmal auch gerne was vom Griechen.
Ah ja, das klingt aber gut. Größtes Hobby?
Ja, ich würde sagen, ich reise gerne. Ein spezifisches Hobby habe ich nicht. Ich lese gerne. Ich mache sehr viele Dinge eigentlich gerne. Versuche eigentlich meine Freizeit möglichst abwechslungsreich zu gestalten, um eben halt auch tatsächlich, da werden wir wahrscheinlich auch zu kommen, so ein bisschen so eine Ausgewogenheit in meinem Leben halt verankert zu haben.
Da passt das nächste zu. Liebstes Urlaubsziel?
Ich würde sagen Großbritannien. Ich bin sehr gerne in England.
Mehr Küste oder Städte?
Oder auch in Spanien an der Küste. Ja, Wasser, also überall, wo Wasser und Meer ist, fühle ich mich sehr gut aufgehoben.
So, jetzt kommen die zwei schwierigen Punkte. Ihre größte Stärke?
Ich würde sagen, Durchhaltevermögen, Hartnäckigkeit. Ja, das würde ich als Stärke von mir selbst bezeichnen.
Ihr größtes Laster?
Mein größtes Laster, ja, vielleicht Süßigkeiten, dass ich mich nicht immer ganz so gesund ernähre, wie ich es eigentlich könnte. Das wäre vielleicht ein Laster, das ich hätte. Gutes Essen generell. Und manchmal auch unvernünftig sein, zu lange wach bleiben, all solche Dinge eigentlich.
Ach so, was man so kennt, aber da passt zu, wir sind im neuen Jahr, jetzt schon ein paar Wochen, das Jahr neue Jahr 2024 hat begonnen, Steckbrief zu Ende, aber hier frage ich nach, wie sinnvoll sind eigentlich gute Vorsätze, also Vorsätze für das neue Jahr, da starten ja viele damit, mehr Sport treiben und so, aus Sicht eines Psychologen?
Also, ich würde sagen, gute Vorsätze sind natürlich immer gut, wenn sie realistisch sind. Das bedeutet, wenn es nicht so hehre Ziele sind, also nicht so hohe Ziele sind. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt für mich selbst denke, ich müsste jetzt direkt jeden Tag Sport machen, davon würde ich eher abraten. Und auch gleichzeitig zu viele Vorsätze. Also man sollte sich schon eher auf eine Sache konzentrieren, um Veränderungen für sich selbst zu erzielen, weil Veränderungen dauern halt einfach auch, das muss man erstmal eine gewisse Zeit lang stetig voranführen, um dann in so eine Routine halt kommen zu können.
Viele Menschen nehmen sich ja was vor im neuen Jahr und das fällt schon mal schwer, die sind vielleicht auch schlecht gelaunt, wenn sie weniger essen, kein Zucker oder so, oder sie scheitern und sind dann frustriert. Ist das eine Zeit für einen Psychologen, die ein bisschen Schwerstarbeit erfordert?
Ja, ich würde sagen tatsächlich, dass es häufig manchmal halt auch ein Teil des guten Vorsatzes ist, dass man zum Jahreswechsel halt häufig so Revue passieren lässt, was im letzten Jahr gewesen ist, und darauf folgend ist es schon so, dass man fühlbar mehr Anfragen halt bekommt und dass viele Menschen sich zum neuen Jahr vielleicht entscheiden, tatsächlich psychotherapeutische Unterstützung mal in Anspruch zu nehmen. Das merkt man schon so im letzten Quartal schon des Jahres, dass da wir tatsächlich höhere Zuwachsraten haben.
Wie gesagt, wir gucken gleich näher ran, aber wo Sie sagen entscheiden, ich habe noch ein paar Entscheidungsfragen, da bin ich auch sehr gespannt, um Sie dann auch noch mal in dieser Richtung kennenzulernen. Sie müssen einfach sich für entweder oder entscheiden. Wird schwierig beim ersten, das habe ich eben schon festgestellt. Lieber Kaffee oder lieber Tee?
Ja, da muss ich einfach sagen, sowohl als auch, weil ich sowohl Kaffee gerne trinke als auch Tee in allen Variationen.
Weiß ich gar nicht, ob da überhaupt was von geht. Lieber Tennis oder lieber Golf?
Ich würde sagen Tennis. Ich habe früher sehr gerne Tennis gespielt.
Lieber ein Podcast oder lieber ein Buch?
Es ist wieder so schlimm, dass ich sage, sowohl als auch. Also am Abend gerne einen Podcast, am Strand liegend auch gerne einen Podcast, aber auch gleichzeitig in Abwechslung ein Buch dazu.
Gleichzeitig?
In Abwechslung? Ja, abwechselnd, gleichzeitig. Menschen, so multitaskingfähig bin ich dann eindeutigerweise nicht.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Ja, ich bin eher Langschläfer. Ich muss mich in meinem Beruf immer sehr stark gegen meinen eigenen Biorhythmus vorgehen.
Lieber Fleisch oder lieber Gemüse?
Ich habe leider Gottes auch eine Tendenz, gern Fleisch zu essen, aber ich esse Gemüse genauso gern.
So, drei habe ich noch. Lieber Hemd oder lieber T-Shirt?
T-Shirt.
Sie haben beides an im Moment vielleicht.
Ja, eben. Das ist eine gute Kombination.
Auch
da sieht man das sowohl als auch.
Unglaublich. Radio oder Fernsehen oder anderes?
Auch da würde ich sagen, die Mischung macht's. Mhm. Gerne Radio im Auto. Also logischerweise höre ich viel Radio, aber auch gerne Radio beim Kochen. Das finde ich einfach total toll und entspannt. Und ansonsten aber natürlich streamen. Und alle Medien zu ihrer Zeit, aber auch Fernsehen durchaus.
So, Sie wohnen ja inzwischen in Düsseldorf, aber kommen aus Essen. Jetzt ist die Frage entscheidend, die stelle ich natürlich auch immer, Dortmund oder Schalke?
Dortmund, wobei ich die Farbe Königsblau ja auch schön finde.
Okay, also ein bisschen sowohl als auch steckt überall drin.
Absolut.
Vielleicht schon eine Art Lebensprinzip, wer weiß. Jetzt kommen wir mal dazu, zu dem, was Sie machen als, wie hieß das,
psychologischer Psychotherapeut.
Psychologischer Psychotherapeut. Mhm. Auch in der eigenen Praxis und die Menschen kommen zu Ihnen, aber durchaus auch in der Klinik. Mhm. So, Sie sind dann spezialisiert. Gibt es da Schwerpunkte? Also, dass Sie sagen, für Ängste, Phobien, Depressionen, Burnout, kritische Lebensereignisse, Trauer, ich bin für alles zuständig oder haben Sie da bestimmte Schwerpunkte?
Also, ich bin als psychologischer Psychotherapeut, muss man nochmal unterscheiden. Also, man kann Tiefenpsychologe sein oder halt Verhaltenstherapeut. Mhm. In meinem Fall ist es, dass ich Verhaltenstherapeut bin und als Verhaltenstherapeut bin ich schon ausgebildet, psychische Störungsbilder wie Ängste, Depression, Zwangsstörungen, posttraumatische Belastungsstörung, also die Vielzahl von psychischen Störungsbildern, auch von Suchtbehandlung tatsächlich durchzuführen. Insofern würde ich sagen, dass ich nicht spezialisiert auf eines davon bin, sondern auch tatsächlich in meiner Praxis sämtliche Störungsbilder eigentlich vorkommend sind. Wobei vorwiegend halt Depressionen und Ängste tatsächlich das sind, was wir häufiger in den Praxen vorfinden.
Das wäre die nächste Frage. Was sind die häufigsten Probleme, die in letzter Zeit bei Ihnen ankommen?
Ja, es sind überwiegend halt Depressionen und Ängste. Das fängt auch damit zusammen, dass so in der, man sagen kann, in der Weltbevölkerung so 10%, die psychische Erkrankungen haben. Und da sind die Depressionen und die Angststörungen ganz vorne mit dabei.
Wie kommt das? Ist das anders als vor 10 oder 20 Jahren? Hat das zugenommen? Oder jetzt aktuell gefragt, liegt das an den vielen Krisen, die jetzt über uns hereinbrechen? Was meinen Sie?
Ich würde sagen, dass die Krisen es vielleicht verschärft haben. Es gab natürlich schon von vor Jahren tatsächlich viele Menschen, die an psychischen Störungsbildern gelitten haben. Aber ich würde sagen, es gab ja so eine gewisse Zeitenwende im Jahr 2020, als wir quasi wie aus dem Paradies vertrieben worden sind und plötzlich mit sehr vielen Einschränkungen zu kämpfen hatten. Und das ist natürlich so, dass es für viele Menschen extrem belastend gewesen ist. Und damit verbunden wir halt auch Zuwachsraten hatten halt, was psychische Störungsbilder anging. Ängste natürlich, wenn wir daran denken, dass wir ja quasi sozusagen vor unseren Mitmenschen fast die Angst geschürt wurde vor dem Hintergrund, dass jemand ein Virus tragen konnte, von dem wir zu Beginn ja noch gar nicht so viel wussten. Und die Depression, die ja da halt eine Rolle spielt, wo Menschen halt getrennt sind von ihren Lieben und gar nicht so viele soziale Kontakte haben konnten. Das ist einfach ein Risikofaktor dafür, auch ein depressives Stimmungsbild zu entwickeln, weil wir ja sehr viel isoliert zu Hause gewesen sind, wenn jetzt jemand zum Beispiel alleinstehend gewesen ist in der Zeit.
Jetzt, Sie können nicht über Patientinnen oder Patienten reden, aber mich interessiert so ein bisschen der Zugang. Wie passiert das, dass die Leute bei Ihnen landen und wie erkennen Sie so etwas, wie zum Beispiel eine Depression oder eben eine psychische Erkrankung? Irgendwo ist ja der Erstkontakt und wie passiert das dann?
Ja, suchen tun einen die Menschen da jetzt überwiegend tatsächlich im Internet, geben eben ein, vielleicht Psychotherapie bei Dr. Google oder bei Google generell oder bei irgendeiner anderen Suchmaschine und können dann oder bekommen von ihrer Krankenkasse tatsächlich Hinweise, wo niedergelassene psychotherapeutische Kollegen halt arbeiten. Und dann haben sie im Vorfeld aber schon festgestellt, dass es irgendein Problem gibt bei ihnen, dass sie zunehmend Probleme entwickelt haben, vielleicht eine Krankschreibung schon vorliegend ist, die Arbeit nicht mehr so klappt wie ursprünglich. Und dann nehmen sie eben mit uns persönlich Kontakt auf. Und dann ist das erste Diagnostikum halt im Rahmen eines Gesprächs, was wir führen, wo wir dann entsprechende Symptome erfragen in einem Erstgespräch, um einschätzen zu können, welche Diagnose am Ende da halt entsprechend rauskommen kann. Wobei auch psychometrische Verfahren, das heißt Testinstrumente, auch eingesetzt werden, um das möglichst objektivierbar erfassen zu können.
Wie geht das zum Beispiel? Also ich stelle mir das gerade am Anfang schwierig vor, da sitzt jemand, der hat ein Problem, aber kann das nicht so richtig verbalisieren, also so richtig äußern. Der sagt, mir geht's schlecht und manchmal komme ich morgens nicht raus oder ich bin plötzlich traurig oder irgend sowas. Und manchmal hat er ja vielleicht auch eine falsche oder eine andere Deutung. Wie ist so ein Verfahren, sich dazu nähern, auch jemanden zu öffnen in so einer Stunde?
Ja, wir sind natürlich sehr daran ausgebildet, mit Menschen in Kontakt zu treten und fragen dann halt, wegen welcher Probleme die Person halt uns in der Praxis eben aufsucht und lassen es dann halt einfach uns schildern. Und es ist doch so, dass viele Betroffene sehr gut schildern können, wo der Schuh drückt, welche einzelnen Symptome sie haben. Und dann gibt es halt zielgerichtete Fragen, die man stellt oder aus dem, was Klienten dann halt berichten. Also wir nutzen ja auch gerne den Begriff nicht nur des Patienten, sondern auch des Klient als Psychotherapeuten, weil wir uns ja für die Anliegen unserer Patienten einsetzen wollen. Dann können wir aus dem Erzählten halt schon bestimmte Symptome ableiten. Also wenn er zum Beispiel erzählt, er hat eine sehr stark gedrückte Stimmung, eine Lustlosigkeit, kommt morgens schwer aus dem Bett, dann wäre das halt zum Beispiel schon Einzelsymptome, die, wenn es noch mehr Symptome gibt, die dazukommen, dann halt das Bild einer depressiven Störung abbilden kann.
Kommt das auch öfter vor, dass jemand körperliche Probleme hat und vielleicht ein Arzt gesagt hat, keine Ahnung, bei Ihnen ist alles in Ordnung und was ist das dann zum Beispiel?
Ja, auch das kann es natürlich geben, dass vornehmlich körperliche Anspannungszustände tatsächlich vorhanden sein können und damit verbundene Schmerzstörungen. Und dann kann man aber tatsächlich in einem diagnostischen Gespräch herausfinden, dass es vielleicht Konflikte gibt in Partnerschaft oder in Freundschaften oder sehr ausgeprägte Belastungen am Arbeitsplatz, wo ich halt kontinuierlich sozusagen vielleicht über meine eigene Leistungsgrenze gehe und viele Überstunden habe, woraus dann halt auch irgendwann zum Beispiel eben der typische Burnout aus resultieren kann. Und auch so können erstmal ursprünglich eher somatische, also körperliche Symptome tatsächlich auch eine psychologische Komponente haben.
Hat sich da in den letzten Jahren, Sie haben ja selbst gesagt, so ein bisschen Zeitenwende in Anführungsstrichen war ja 2020 mit Corona und die sozialen Kontakte nahmen ab, man wurde misstrauisch und ängstlich. Kann man jetzt aus heutiger Sicht 3 Jahre oder 4 Jahre später sagen, das hat ganz bestimmte Symptome erzeugt, die immer wieder auftauchen oder Beschreibungen, auf die Sie eingehen müssen?
Ja, ich würde sagen tatsächlich vielleicht, dass man doch häufiger mal Ängste halt so beobachten kann bei Menschen. Wenn man jetzt so sieht aus der Isolation von Corona und plötzlich ist man wieder mit mehr großen Menschenmengen konfrontiert, dann ist das schon etwas, was auch durchaus bei dem einen oder anderen dann plötzlich Ängste erzeugt haben kann. Und woraus sich dann halt auch Angststörungen zum Beispiel entwickeln kann. Aber es gibt viel Forschung, welche jetzt gerade zu dem Zeitpunkt ja auch noch stattfindet. Und wir haben noch lange nicht alle Dinge auswerten können, die tatsächlich so Corona dann mit den Menschen erzeugt haben. Es war auf jeden Fall eine sehr belastende Zeit. Wobei wir sagen müssen ja auch, tatsächlich haben die schlechten Neuigkeiten ja auch nicht aufgehört, sondern wir haben mit den kriegerischen Konflikten, die es aktuell gibt, natürlich auch noch ganz viele Belastungsfaktoren und Klimakrise, all diese Dinge sind natürlich schwer fassbare Dinge, die für Menschen halt große Belastung ausmachen.
Ängste, die wir alle kennen, wenn wir Nachrichten hören oder sehen, kennen wir beim Radio auch. Und man sieht kriegerische Handlungen, sieht Inflation, Blackout könnte drohen und da kommt ja ständig was dazu. Das merken Sie dann schon, dass das im Grunde genommen wie so ein Beschleuniger wirkt?
Ja, das kann auf jeden Fall auch ein Auslöser sein, tatsächlich für psychische Störungsbilder, wenn es vormals schon eine Belastung gegeben hat. Aber es ist auch für Betroffene immer wieder ein Thema in Therapien, wenn Menschen ohnehin unter Ängsten leiden und solche äußeren Faktoren hinzukommen, dann ist es eben so, dass es dann halt auch mal zu Verschlechterungen bei Symptomen kommen kann. Weil viele Menschen ja auch sich ohnmächtig fühlen und für sich selbst so dieses Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung, was ein psychisches Grundbedürfnis ist, was Menschen haben, da sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das kann halt einfach zu Ängsten führen.
Für Sie als Psychologe ist das ja ein bisschen Kämpfen gegen Windmühlen, ne? Sie arbeiten daran, diese den Zustand, den persönlichen Zustand wieder zu verbessern. Und abends läuft in der Tagesschau die nächste Horrormeldung. Es ist, kann absolut ja fast frustrierend sein.
Deswegen kann es auch schon mal den Ratschlag geben, vielleicht etwas weniger Nachrichten zu konsumieren. Das war zum Beispiel auch während der akuten Corona-Zeit durchaus eine Empfehlung, die ich häufiger weitergegeben habe, wenn jemand Ängste hatte, dass er dann nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzt und da die schlechten Neuigkeiten halt liest, sondern dass da auch ablenkende Strategien halt ganz wichtig gewesen sind.
Auch im Internet und auch im Radio haben wir Untersuchungen, die sagen, ich weiß jetzt nicht, 42% oder so der Menschen fürchten sich vor Nachrichten. Es ist natürlich schwierig, wenn man stündlich Nachrichten oder halbstündlich Nachrichten ausstrahlt. Wir haben da reagiert, haben gesagt, wir machen jetzt jeden Tag auch immer mehrere gute Nachrichten und sagen die gute Nachricht zum Schluss. Das fühlt sich sogar für uns schon besser an, von daher ist es ganz verrückt, aber trotzdem ist es ja so ein gewisser Kampf. Wenn jetzt jemand mit Ängsten kommt, bestimmten Ängsten und Sie beginnen jetzt im Grunde genommen die Therapie. Wie gehen Sie da zum Beispiel vor? Geht das nur mit Gesprächen oder kriegt derjenige Aufgaben?
Absolut. Es ist halt so, dass man erstmal erfasst, was die konkrete Angst ist. Wenn jetzt beispielsweise jemand Ängste hat vor großen Menschenansammlungen, dann ist es etwas, was man erstmal versucht zu erfassen und dann wird der Person halt erklärt, was so typische Angstsymptome sind. Sind da körperliche Begleitreaktionen, die damit verbunden sind, die total natürlich sind, weil das Angst ja eine ganz gewichtige Emotion bei uns Menschen ist. Sie schützt uns ja.
Also was ist das?
Schweißausbruch, Kälte, Hitzeschauer, die man dann hat, ein beschleunigter Herzschlag, alles etwas, was total normal ist. Weil es uns in einen Zustand bringt, wo wir eben wachsam sind, weil in einer Gefahrensituation ist es für Menschen der überlebensnotwendig, tatsächlich reagieren zu können und möglicherweise auch flüchten zu können. Bei einer Angststörung hat sich das aber verselbstständigt. Das heißt, vormals neutrale Situationen sind plötzlich mit Angst besetzt, wenn jemand zum Beispiel in einem Stadion oder aber eben auf einem Marktplatz plötzlich eine intensive Angstattacke hatte, dann wird das Gehirn für sich selbst sagen, das ist jetzt eine gefährliche Situation. Und wir bereiten dann die Patienten in der Verhaltenstherapie, in der Fachrichtung, in der ich tätig bin, darauf vor, tatsächlich Handlungsstrategien zu bekommen, um diese Situation wieder als ungefährlich einstufen zu können, um dann halt entsprechend das wichtigste Verfahren halt, was sehr wirkungsvoll ist, eben die Expositionsbehandlung. Das heißt, dass wir in die gefürchtete Situation gemeinsam mit dem Patienten reingehen, um dafür die Erfahrung zu ermöglichen, dass die Angstreaktion zurückgeht und man doch wiederum entspannter diese Situation aufsuchen kann in der Zukunft.
Sind Sie dann dabei oder ist das dann eine Aufgabe? Pass auf, geh langsam in diese Situation, in eine größere Menschenmenge oder keine Ahnung, bei Angst vor Höhen oder großen Gebäuden oder so, geht da mal ein Stück näher ran oder ja, begleiten Sie das
auch? Es ist also häufig in Begleitung auch, dass man Exposition begleitet, dass man halt bei einer Höhenangst, da sind viele Menschen auf dem Düsseldorfer Fernsehturm letztendlich oder dass man da halt über Brücken mit dem Patienten, die Patienten dorthin begleitet. Aber es gibt natürlich auch freie Expositionen, wo man mit dem Patienten im Vorfeld vereinbart, bestimmte Situationen aufzusuchen. Und die Patienten führen das dann eigenständig durch, was dann auch sehr häufig dazu führt, dass sie sich sehr schnell als selbstwirksam erleben und die vormals gefürchtete Situation wieder erfolgreich absolvieren können. Weil es geht ja immer darum, tatsächlich Verbesserungen zu erzielen.
Kann aber auch schief gehen, beziehungsweise da ist ja die große Angst davor. Und gerade wenn man es vielleicht selber macht und dann zu viel will, oder?
Ja, wenn man zu viel will, aber dafür gibt es ja halt wirklich eine genaue Absprache im Vorfeld, was man entsprechend ausprobieren sollte. Und das sollte dann auch wohldosiert so eingesetzt werden, damit der Patient eine erfolgreiche Erfahrung halt auch machen kann. Und selbst ein Scheitern ist aus unserer Sicht ja kein Scheitern, sondern es ist die Annäherung, das endgültige Ziel erreichen zu können. Das heißt, jeder, der sich raustraut nach einer langen Zeit, das muss man ja schon wertschätzen, weil das ja ein sehr großer Schritt ist für eine betroffene Person, die ja häufig einen sehr ausgeprägten Leidensdruck hat.
Eigentlich, ich sage das jetzt mal so lapidar, könnte man das ja auch selber, da bräuchte man noch gar keinen Therapeuten dazu. Die Leute lesen Ratgeberbücher und gucken bei YouTube oder im Internet und könnten es doch theoretisch selber, wenn sie richtig vorgehen würden. Aber irgendwas fehlt dann doch. Also warum ist es doch oft besser, einen Profi dazu zu nehmen?
Also es ist dann günstig, einen Profi dazu zu nehmen, wenn das Störungsbild recht chronisch ist. Das heißt, wenn sich mein Lebensspielraum schon sehr, sehr stark eingeschränkt hat. Ne? Und es ist ja auch so, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel eine Panikattacke haben, viel häufiger erstmal in der Notfallambulanz landen, weil sie denken, sie könnten einen Herzinfarkt bekommen. Und dann dauert es recht lange, bis überhaupt mal diagnostiziert wird, dass es sich um eine Angststörung handelt, weil man ja erstmal vielleicht zu einem Hausarzt geht, das vielleicht auch nicht unmittelbar direkt halt sieht, wobei die Hausärzte da auch sehr gut ausgebildet sind, und dann häufig auch schon sehr folgerichtig halt weiterleiten. Aber tatsächlich ist es so, dass die Klientinnen und Klienten halt häufig längere Zeit brauchen, bis sie zu uns kommen. Und die es erfolgreich von sich aus schaffen, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die zum Beispiel eine Spielsucht haben und hören auf zu spielen plötzlich. Mhm. Es gibt Menschen, denen das gelingt, aber wenn ich deswegen arbeitsunfähig bin, wenn ich mich total sozial zurückziehe und bestimmte Situationen gar nicht mehr aufsuche, dann ist es schon wichtig, professionelle Hilfe zu suchen und dann sich in eine Behandlung zu begeben.
Ist Vermeiden auch eine Option? Jetzt kann ich sagen, ich muss ja nicht auf den Fernsehturm und die Brücke, komm, geh mal alleine und ähnliches. Oder wird es dann immer noch schlimmer und ich komme durch die Vermeidung, wir haben es ja gerade gesagt, womöglich eine soziale Isolation oder so. Bei einigen Ängsten ist das ja vermutlich der Fall. Oder ist Vermeiden, wie jetzt zum Beispiel nicht so oft Nachrichten hören oder sehen, auch kann das auch eine Erfolgsstrategie sein?
Vermeiden kann natürlich auch eine Erfolgsstrategie sein. Insofern, wenn man Dinge vermeiden kann. Aber wenn ich zu meinem Arbeitsplatz muss und ich muss zum Beispiel mit dem Bus fahren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um dorthin zu kommen, dann ist Vermeiden natürlich langfristig gesehen keine Option. Wie bei so vielen Dingen ist immer so, die Dosis macht das Gift. Vermeidung ist manchmal hilfreich, aber manchmal und ganz häufig ist sie eben auch etwas, was eine aufrechterhaltende Bedingung darstellt. Das heißt, was dann sozusagen eine Angststörung oder auch eine Depression sozusagen sich, dadurch wird es halt chronisch letztlich.
Und spätestens dann ist doch Hilfe gefragt. Absolut. Und da reicht auch nicht das Ratgeberbuch. Ich hatte das gerade so gesagt mit Internet und Ratgeber. Mhm. Wie oft passiert Ihnen das, dass jemand kommt und seine Diagnose gleich mitbringt? Also das kennen ja auch viele andere Fachrichtungen von Ärzten und Medizinern. Dass jemand sagt, also ich habe hier, ich schlafe nachts nicht und ich schwitze und morgens komme ich schwer raus und ich habe bestimmt einen Burnout mit diesem und jenem dabei und sie müssen jetzt einfach dreimal mit mir reden und dann geht's wieder. Also gibt's sowas auch?
Absolut. Also es gibt, das könnte man schon sagen, dass sich das über die letzten Jahre hin verändert hat, dass die Menschen natürlich besser aufgeklärt sind, dass sich halt vieles googeln lässt oder in jeder anderen Suchmaschine und dann jemand zu mir in die Behandlung kommt und dann schon sagt, ich habe die und die, jene Störungsbild, eine spezielle Angststörung und dann gucke ich trotzdem, muss ich halt trotzdem noch per Beruf nachschauen, ob es denn wirklich diese Angststörung ist, weil oder auch, ob es überhaupt eine komplettes psychisches Störungsbild ist, weil vereinzelte Symptome haben wir ja nun alle. Wir haben auch mal Situationen, wo wir bestimmte Situationen vermeiden, wie Sie das vorhin ja schon angesprochen haben, aber um ein Störungsbild abzubilden, muss man schon eine Vielzahl von Symptomen haben, die dann zusammengenommen halt ein psychisches Störungsbild ausmachen, wie jetzt zum Beispiel eine Angststörung beispielsweise.
Das, was Sie gerade angesprochen haben, da geht mir immer durch den Kopf, wo ist die Grenze? Also wie weiß ich, was noch normal ist und was nicht? An wann es also vielleicht, ab wann es chronisch ist oder doch so eine Grenze überschreitet, wo ich sage, jetzt ist schwierig, jetzt müsste ich doch irgendwas tun. Also was ist noch normal und was nicht mehr?
Ja, also nicht normal, würde ich sagen, ist immer das, was komplett mein Leben beschränkt, also mich komplett von der Teilhabe am Leben, also mit Freunden was zu unternehmen, eine zufriedene Partnerschaft zu führen, zu meinem Arbeitsplatz zu kommen, meine Freizeit für mich selbst sinnvoll zu gestalten. Wenn da so starke Probleme auftreten und die Symptome mich daran hindern, da sprechen wir dann davon, dass es nicht mehr normal ist und dass es eben eine Behandlungsbedürftigkeit hat. Und da ist es günstiger, das tatsächlich mal mit einem Fachmann abzuklären. Da sind ja nicht nur die Psychotherapeuten, sondern auch die fachpsychiatrischen Praxen und der erste Ansprechpartner ist in der Regel ja dann doch der Hausarzt, der da auch schon sehr hilfreich zur Seite stehen kann.
Hilft es dann, wenn Mitmenschen, Freunde, Verwandte einem was sagen, du, mit dir stimmt was nicht, in letzter Zeit fällt mir das auf? Und dann ist die Frage, wie sagen die es am besten? Also meine Frau sagt auch schon mal, du bist so gestresst oder schläfst schlecht und so, du solltest auch mal ein paar Stunden nehmen, so nach dem Motto. Ist das eher kontraproduktiv oder?
Ja, das kommt immer so ein bisschen auf das Verhältnis, was man zueinander hat. Aber häufig ist es ja für uns schwieriger, das von nahen Personen anzunehmen. Es ist dann schon einfacher tatsächlich, es von Personen, die darauf ausgebildet sind, per Beruf, sich etwas sagen zu lassen. Und ich würde sagen, Freunde können immer hilfreich sein, Partnerinnen und Partner auch. Aber tatsächlich ist es so, dass man dann am Ende des Tages, wenn es sich um eine psychische Störung handelt, dann sollte man das schon in fachkundlicher Behandlung dann tatsächlich halt verändern lassen.
Wie gut schauspielern Patienten oder Klienten eigentlich? Also bekommen sie auch mal was vorgemacht und dahinter steckt was ganz anderes oder dass jemand vielleicht versucht, dann doch etwas besonders in Anführungsstrichen normal und gut zu machen, obwohl vielleicht ein tieferes Problem dahinter ist? Also
ja, ich würde eher würde sagen, Schauspielern klingt ja so ein bisschen so intentional. Ich denke, dass es normal ist, dass man versucht natürlich, sich als möglichst eigenständig nach außen und auch als stark, das ist so besonders halt ein Thema auch, würde ich sagen, was uns Männern sehr häufig anhaftet, dass es für Männern manchmal halt etwas schwieriger ist, tatsächlich psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Meine Erfahrung ist aber tatsächlich über die letzten Jahre, dass auch viel mehr Männer sozusagen den Mut haben, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Manchmal werden vielleicht so bestimmte Probleme am Anfang in der Therapie noch nicht benannt. Aber das ist ja auch, finde ich, total normal, dass man sich erstmal kennenlernen muss, bevor man dann halt die Konflikte, die doch sehr persönliche Themen halt anspricht. Und dafür haben wir dann auch in den Therapien Geduld, so wie das im Rahmen der Zeit und der Stunden, die wir Menschen anbieten können, dann halt auch wirklich dort dann halt Zeit erstmal geben können, Vertrauen zu fassen in die therapeutische Beziehung.
Ja, ich kann mir das vorstellen, auch bei Männern. Ich glaube auch, dass es inzwischen salonfähiger geworden ist, doofes Wort, bevor man natürlich darüber redet, dass man auch sexuelle Störungen hat oder andere Probleme mit Partner oder mit Menschen, ist es noch ein weiter Weg. Wie weit ist es denn, also vermutlich kommt es ja auch oft vor, dass jemand bei der Arbeit Probleme hat oder sein Pensum nicht mehr schafft oder unter Druck steht. Inwieweit sollte man denn offen damit umgehen? Ich habe das auch schon öfter erlebt, dass jemand dann sagt, nee, ich rede da offen drüber, pass auf, ich habe jetzt bin krankgeschrieben, ich habe auch ein psychologisches Problem oder eine Belastungsstörung oder ähnliches. Ist das empfehlenswert oder wann sollte man vielleicht wem sich anvertrauen damit?
Ich würde sagen, das kommt natürlich auch so ein bisschen an in Bezug auf das Feld, in dem ich tätig bin, ne? Und die Umgebung, in der ich arbeite. Gibt es da schon, mentale Gesundheit, würde ich sagen, hat über die letzten Jahre ja schon, Gott sei Dank, in vielen Firmen gibt es mittlerweile auch so psychosoziale Beratungsangebote, die den Mitarbeitern gegeben werden, wo dann so eine Kultur der Offenheit tatsächlich halt stärker im Rahmen der Gesundheitsvorsorge halt betrieben wird. Aber das gibt's leider Gottes immer noch nicht genug aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass die mentale Gesundheit tatsächlich auch noch viel mehr an Öffentlichkeitsarbeit eigentlich haben sollte, damit da nicht mehr so ein negatives Image halt damit verbunden ist. Weil wenn wir die Krankschreibungen uns angucken, sind die Krankschreibungen aufgrund von psychischen Problemen doch sehr, sehr stark auf dem Vormarsch über die letzten Jahre. Und also ich finde es immer ganz wichtig, dass da keine Diskriminierung stattfindet. Und ich würde es jedem sagen, es wäre gut, es zu sagen. Ja. Aber gleichzeitig kann ich es aber auch verstehen, wenn das, weil es etwas sehr Persönliches ist, da ist man sehr verletzbar und da ist es auch nachvollziehbar. Und deswegen würde ich das niemandem vorschreiben. Das steht mir überhaupt gar nicht zu, wie man damit umgeht und wie man das vermittelt. Ich glaube nur, dass es heute ein größeres Bewusstsein dafür gibt. Aber da ist, glaube ich, noch viel Aufklärungsarbeit halt auch notwendig.
Die Kultur in Betrieben, in Unternehmen, in Familien ist da
immer stark sein zu müssen, immer funktionieren zu müssen. Wenn wir halt auch so soziale Medien sehen, sehen wir ja eher immer nur Menschen,
bei
denen alles gelingt, die alles hinkriegen, die schön sind, die fit sind und all das, was man vielleicht selber nicht unbedingt dann in dem Augenblick ist. Und damit dann so öffentlich umzugehen, das ist schwierig. Aber auch im Internet gibt es ja Menschen tatsächlich, die sich für psychische Störungsbilder stark machen. Und auch gerade bei prominenten Personen muss man ja auch sagen, dass es da mittlerweile so ein paar Rollenbeispiele gibt, die ja auch sehr gute Bücher darüber geschrieben haben. Also bekannte öffentliche Personen. Thorsten Sträter beispielsweise, Kurt Krömer, der ja auch ein Buch geschrieben hat und der sich da sehr stark für stark macht. Und das ist einfach ganz wichtig. Weil ich glaube, dass das ja auch Personen des öffentlichen Interesses sind, die da mit anderen Menschen so ein bisschen die Berührungsängste oder die Hürden auch damit nehmen können. Und deswegen finde ich es ganz toll, wenn solche Personen sich da so ein bisschen exponieren und die mentale Gesundheit da halt auch etwas in den Mittelpunkt bringen, wofür sich niemand schämen muss.
Ist doch immer noch trotzdem ein bisschen anders als ein Beinbruch, ne? Und zu sagen, oh, ich war hier in einer Abenteuersportart und oh, es passiert.
Absolut. Also. Weil es für viele Menschen halt schwerer nachvollziehbar ist, ne? Warum jemand halt an vielen Tagen zum Beispiel deprimiert ist. Das ist für Menschen, für Außenstehende hoffentlich häufig gar nicht so richtig verständlich. Die denken, du musst dich einfach anstrengen,
stell dich nicht so an.
Sind ja so typische Äußerungen, die dann folgen. Was aber natürlich für die Betroffenen tatsächlich unendlich schwer ist und sie dann noch zusätzlich belasten kann.
Wir haben eben da nochmal einen Sprung zurück, das ist alles hochinteressant, was gesagt von nicht so zeigen wollen, also stark sein wollen oder müssen aus Rollenverständnis oder weil es so erzogen worden ist. Kann man Generationenunterschiede erkennen, dass zum Beispiel die Nachkriegsgeneration erstmal auch so auf die Zähne beißen, keine Schwäche zeigen, schon gar nicht psychisch und dass sich das jetzt ändert bei denen, die nachkommen oder kann man das so nicht sagen?
Ja, ich würde sagen, es gibt so Tendenzen, ne? Also wenn man so die Großvätergeneration oder die Großelterngeneration betrachtet, auch wenn ich jetzt so auf meine eigene Großeltern blicken würde, dann waren das ja starke Durchhalter, ne? Die mussten ganz viele schwierige Situationen meistern.
Mein Vater hat noch gesagt, ich habe den Krieg noch überstanden.
Absolut.
Und die ganzen Bomben und
absolut.
So. Und,
absolut.
Da kommt natürlich schnell auch so ein stell dich nicht so an dahinterher.
Definitiv, auch gerade in so einer Stadt wie hier in Essen, ne? Was ja sehr unter dem Krieg auch gelitten hat. Und wo viele Familien ja ausgebombt worden sind und so weiter. Und da war natürlich auch dieser Aufbruch anzupacken, weiterzumachen, etwas, was ganz stark im Vordergrund steht. Ich glaube, dass heute tatsächlich junge Menschen vielleicht weniger Berührungsängste haben und vielleicht auch häufiger die Offenheit haben, vielleicht auch im Freundeskreis und so weiter darüber zu sprechen. Das würde ich auch in meiner Altersgruppe schon so sehen, dass es weit weniger schambehaftet ist. Aber logischerweise, wenn man weiß, welchen Beruf ich habe, dann fällt es den Leuten natürlich viel leichter, sich mir diesbezüglich halt anzuvertrauen. Ne?
Je mehr Menschen es gibt, die eben auch mal eine psychische Erkrankung hatten, desto mehr kann man sagen, ach okay, wenn sie jetzt darüber geredet hat oder ich das mitbekomme, dann kann ich mich vielleicht auch öffnen. Das könnte ja auch helfen.
Ne? Ich glaube aber auch tatsächlich, wenn jemand auf einer Party sagt, dass er mal in Behandlung war, wird es plötzlich ganz viele andere geben, die das dann vielleicht auch zugeben. Das ist so ein Phänomen, was man durchaus bisweilen schon mal beobachten kann, dass es da schon Berührungspunkte gegeben hat.
Ich habe noch eine andere wesentliche Frage. Nehmen wir mal Arbeitsplatz oder Familie. Was, glaube ich, jeder schon mal erlebt hat oder gemischte Gefühle hatte. Nämlich, woran erkennt man, wenn es einem Mitmenschen nicht gut geht? Und vor allem, ab wann spreche ich ihn oder sie vielleicht darauf an, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste vielleicht irgendwie eine Brücke bauen oder Vertrauen aufbauen oder irgendetwas tun, um ihm zu helfen?
Ich würde sagen, am besten beobachten kann man das an plötzlichen Wesensveränderungen. Wenn jemand sich plötzlich überhaupt gar nicht mehr meldet, wenn man feststellt, dass vermehrt vielleicht Verabredungen abgesagt werden, wenn man merkt, dass jemand, wenn man mit der Person unterwegs ist, plötzlich ein Verhalten zeigt, was man gar nicht so richtig kennt. Also alles, wo man sagen würde, da entstehen Auffälligkeiten, wenn man jemanden sehr, sehr lange kennt. Und dann ist es schon durchaus lohnenswert, die Person mal darauf anzusprechen, wenn sie denn bereit ist, darüber zu sprechen.
Und wenn sie nicht bereit ist, sollte man es lassen dann, oder?
Ja, man sollte immer sagen, dass man, ich würde mal sagen, wichtig ist, ein Angebot zu machen, zu sagen, dass wenn du ein Problem hast, ich bin da offen für, sprich mich gerne an und ich unterstütze dich gerne. Und es ist auch manchmal so, dass das zu uns in die Praxis dann zu Beginn vielleicht eine Freundin oder ein Freund, die Person oder ein anderer Familienangehöriger, die Menschen halt begleitet. Das ist schon etwas, was man halt beobachten kann. Und so eine Unterstützung zu haben, ist natürlich total hilfreich für Betroffene.
Und wie ist das, wenn ich jetzt merke, da geht es jemandem nicht gut, er mag sich aber nicht öffnen, Kontakt zu seinen Verwandten oder anderen aufzunehmen? Ist das eher keine gute Idee?
Ja, ist natürlich sehr schwierig, würde ich sagen, weil die Erkenntnis muss schon von der betroffenen Person kommen, tatsächlich sich, also die Notwendigkeit, Hilfe zu suchen, tatsächlich anzunehmen. Ich meine, wir kennen das von uns selbst, wenn uns jemand immer sagt, mach dies und das, das kann dann schon mal dazu führen, dass wir eher widerständig reagieren, obwohl es eigentlich ursprünglich von der entsprechenden Person wohl gemeint war, also im Sinne von, ich will dir helfen, aber das ist tatsächlich ein komplexes Thema bei einem psychischen Störungsbild. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel jemanden haben, der vielleicht zu viel Alkohol trinkt, dann wird es sehr schwer sein, sozusagen vielleicht auch sich das einzugestehen tatsächlich, dass man mit etwas, was relativ normal in der Gesellschaft ist, weil wir durchaus eine sehr trinkfreudige Gesellschaft sind, dann für sich selbst einzugestehen, dass man halt ein Problem damit hat, ne?
Wie viel Einfluss hat die Welt draußen? Jetzt kommen wir nochmal zu Anfang des Jahres und das, was wir vorhin gesagt haben, was so an Belastungsfaktoren da ist und was hat womöglich wie viel Einfluss? Also ich habe hier mal so eine Stichwortliste bei mir, Politik, Unsicherheit, haben Sie am Anfang schon gesagt, das spielt eine große Angst, Zukunftsangst und Veränderungen, Angst vor Veränderungen. Oder ist es doch häufiger, dass Mitmenschen, Arbeitskollegen oder Familie zur Belastung werden, so klassisch toxische Familienmitglieder oder so, habe ich mal das Stichwort gelesen. Oder ist es doch eher auch ein Phänomen, was, Sie können nachher auswählen, ich zähle einfach mal auf, ein Phänomen, was wir auch immer häufiger beobachten, Einsamkeit im Alter oder Menschen, die irgendwo, aus welchen Gründen auch immer, allein wohnen, auch Studierende und so weiter. Oder letzter Vorschlag, und Sie können dann sagen, was vielleicht am häufigsten oder am stärksten auch eine Rolle spielt, Arbeitsstress, jetzt in diesen verdichteten Zeiten, es muss mehr geleistet werden, wir müssen auf dem Markt bleiben, noch mehr Leistung, noch mehr Erreichbarkeit und so weiter. Gibt es da Faktoren, wo Sie spontan sagen, die sind es meistens oder die sind sehr häufig?
Ich würde sagen, es kommen immer mehrere Faktoren zusammen, weil es häufig ein sehr multifaktorielles Geschehen ist bei psychischen Störungsbildern. Bedeutet, wenn Sie jetzt zum Beispiel, und es ist auch so ein bisschen vielleicht so vom Lebensalter ein Stück weit abhängig, ich würde sagen, dass es bei vielen jüngeren Menschen halt eine große Zukunftssorge gibt in Bezug vor dem Hintergrund, Sie haben die Klimakrise angesprochen, das ist ja etwa was für den Menschen gar nicht so richtig fassbar ist und wo dann halt auch eine gewisse Ohnmacht entsteht und wo man sich dann auch fragen kann, wofür will ich mich eigentlich einsetzen, wenn man manchmal diese Negativprognosen halt mit denen konfrontiert ist und man sieht die Anpassungsprozesse, dass halt weniger Verkehr auf den Straßen ist, das dauert alles viel zu lange. Da kann ich schon nachvollziehen, dass das für bei vielen jungen Leuten auch halt einfach solche Zukunftsängste auslöst oder auch die wirtschaftliche Situation, dass da halt Ängste vermittelt werden. Insbesondere auch in der Pandemie war das ja ein riesengroßes Problem. Wiederum die Einsamkeit bei den Menschen, die vielleicht in der Pandemie dann vielleicht sogar noch eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner halt verloren haben. Dann war das halt einfach ein belastender Punkt, der dazu geführt hat, dass dann halt ein depressives Geschehen halt entstanden ist. Und da muss man ja auch sagen, weil in Corona war es ja auch schwierig, dann mal eben einen Behandlungsplatz zu bekommen, ne? Durch das Social Distancing. Wir durften natürlich als Teil der kritischen Infrastruktur durchweg arbeiten, aber zu gewissen Zeiten war es dann halt auch tendenziell dann vielleicht eher über Video möglich und mussten uns dann auch darauf einrichten, dass wir Menschen halt trotzdem noch weiterhin empfangen können, weil das ja ganz wichtig war in der Pandemie, dass dann halt ein Kontakt zum Therapeut fortlaufend dann halt vorhanden sein konnte.
Corona ist so ein Thema, weil es gerade passt. Haben Sie auch mit Long-Covid zu tun oder mit Grenzbereichen, wo Sie sagen, das könnte so eine Art von Erschöpfung, kann ja auch eine Form von Depression sein, aber eben auch von körperlichen Krankheiten oder man weiß von Long-Covid, zum Beispiel die Müdigkeit, die Fatigue und solche Dinge, spielt ja auch in Ihren Bereich.
Genau, absolut. Also es gibt eben Menschen, die schon nach einer Corona-Infektion gekommen sind und dann vermehrt halt Erschöpfungssymptome entwickelt haben, nicht mehr so belastbar erlebt haben oder aber auch tatsächlich kognitive Einbußen, also dass dann eine größere Vergesslichkeit vorhanden war, eine größere Schwierigkeiten tatsächlich sich konzentrieren zu können. Und das kann man natürlich auch mal auch auf andere Störungsbildern antreffen. Erschöpfung ist zum Beispiel auch ein Symptom, was durchaus bei depressiven Störungsbildern vorhanden sein kann. Aber es ist etwas, was manchmal halt in dem Störungsbild selbst dann halt noch zu einer Verschlechterung geführt hat.
Wie schützt sich ein Psychologe gegen Stress? Wenn wir über all dieses hier reden und Sie haben jetzt auch anstrengende Zeiten hinter sich, denke ich. Feiertage waren bei Ihnen auch und es ist viel los, haben wir am Anfang auch schon gehört, gerade in diesen Zeiten. Wie machen Sie das? Sie haben am Anfang gesagt, auf der Skala von 1 bis 10, wo 1 völlig entspannt und 10 total im Stress ist, die 3. Das heißt, Sie haben erfolgreiche Anti-Stress-Faktoren angewandt.
Mhm, absolut, definitiv.
Verraten Sie uns ein paar.
Ja, also ich würde mal sagen, es ist practice what you preach. Ne? Also wir müssen natürlich schon auch das, was wir den Menschen predigen, eine ausgewogene Lebensführung zu haben, bedeutet für mich halt, am Wochenende eben auch auszuspannen, sich nicht mit den Arbeitsinhalten jedes Wochenende zu beschäftigen. Das ist manchmal als Selbstständiger nicht komplett möglich, aber tatsächlich halt sich mit Freunden zu treffen, gemeinsam mit der Familie Kraft zu tanken, eben auch Urlaube zu machen, dafür Erholung zu sorgen, in Bewegung zu kommen, also auch Sport zu treiben. All diese Faktoren sind natürlich gewichtige Faktoren, die man halt in seinem Freizeitverhalten auf jeden Fall an den Tag legen sollte, um da eben seinen Akku auch wiederum gut laden zu können. Und ich würde sagen, ich schaue mir dann vielleicht nicht den also nicht das Drama unbedingt an, sondern vielmehr dann gerne auch mal die Komödie, um einfach da auch ein Gegengewicht darzustellen, weil ich natürlich schon in meinem Beruf mit vielen belastenden Themen konfrontiert bin. Und da sollte man ja auch das Lachen definitiv nicht verlernen, weil das einfach ganz wichtig ist. Und das ist zum Beispiel auch in Psychotherapien ganz wichtig. In Psychotherapien wird mehr gelacht, als das manch einer vielleicht denken würde, weil auch das ist halt ein Mittel zur Genesung. Ne? Humor ist auch schon etwas, was wir als Menschen auch brauchen, was auch eine gute und günstige Bewältigungsstrategie sein kann.
Aber Taschentücher für Tränen stehen auch bereit.
Stehen auch da. Gab es immer eine große Diskussion, stellt man sie auf, weil man damit sozusagen vielleicht die Erwartung beim Patienten erzeugen könnte, dass er weinen muss, dass es von ihm erwartet wird. Die Taschentücher stehen da, aber es muss nicht geweint werden.
Betreutes Heulen hat das mal jemand genannt.
Betreutes Heulen, ja. Das ist ja sehr schön ausgedrückt.
Wie helfen Sie sich selbst? Also jetzt, ich sag mal, ich habe mir das bei Zahnärzten gedacht, wenn Arzt ein Problem am Zahn hat, dann geht er zu einem Zahnarztkollegen. Wenn Sie jetzt was hätten und sagen, ich brauche jetzt mal einen Psychologen, müssen Sie zu einem anderen Psychologen gehen. Sich selbst zu therapieren, ist ja wahrscheinlich auch schwierig.
Absolut, dafür gibt's Intervision mit Kollegen. Ich habe eine nette Praxiskollegin, mit der ich mich gut austauschen kann. Und darüber hinausgehend aber auch im sozialen Netzwerk sich auszutauschen. Wenn es soweit kommen würde, dass ich wirklich eine psychische Störung hätte, dann würde ich mich in Behandlung begeben. Aber tatsächlich ist es so, dass man ein Stück weit dadurch geschützt ist, dass man halt viele Bewältigungsstrategien und eben sowas, wie ich vorhin angesprochen habe, eine ausgewogene Lebensführung, dass man halt soziale Kontakte hat, dass man schöne Dinge in seinem Leben halt auch durchführt, dass man sich damit ja auch ein Stück weit eben schützen kann.
Jetzt noch die Frage, wenn jetzt jemand dies hier hört und sagt, oh, vielleicht gehe ich auch mal zu einem Psychologen, dann, der kann ja nicht einfach so zu Ihnen hingehen. Aber Sie haben vorhin gesagt, man kann im Internet ja googeln oder man kann dem Hausarzt sagen, das ist wahrscheinlich der beste Weg, ich habe da ein Problem und können Sie mir helfen? Irgendwie, ich habe das Gefühl, zum Beispiel Stimmung oder Ängste oder so bedrücken mich. Dann würde ein Hausarzt überweisen oder kann man sich direkt bei Ihnen melden?
Man kann auch direkt zu einer niedergelassenen therapeutischen Praxis gehen, die man übers Internet halt entsprechend suchen kann. Man kann eben auch bei der Krankenkasse nachfragen nach psychotherapeutischen Kontaktmöglichkeiten. Und bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein kann man eben auch eine Hotline anrufen, wo einem ein Termin zugewiesen wird. Weil ein großes Problem gibt es schon bei der Psychotherapie, dass die Wartezeiten auf dem Behandlungsplatz schon im Schnitt so zwischen 5 und 6 Monaten darstellen.
Das ist wirklich so, weil das wäre meine nächste Frage. Es gibt eigentlich zu wenig zugelassene Psychotherapeuten.
Absolut. Es ist über die letzten Jahre schon ein bisschen besser geworden, aber gerade in Essen gab es auch eine deutliche Unterversorgung, was niedergelassene Kollegen anging, die halt über die Kasse tatsächlich abrechnen können.
Aber man muss, glaube ich, sagen, wenn jemand einen Notfall hat, also tatsächlich sehr ernst ist, jemand sich was antun will oder so, da gibt es dann durchaus schon, da muss man nicht 6 Monate warten. Da gibt's
absolut. Und da gibt es natürlich aber auch die Notfallambulanzen in den Krankenhäusern. Wir haben ja akutpsychiatrische Krankenhäuser in Essen. Da haben wir jetzt zu nennen sowohl das Uniklinikum als auch die Kliniken Essen-Mitte und der Philippus-Stift. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden vergessen habe, will da niemanden benachteiligen. Aber da gibt es ja auch die Möglichkeit, jemanden anzusprechen und überdies natürlich auch immer ein RTW, den man anrufen kann, wenn jemand jetzt starke suizidale Gedanken hat. Und dann würde man ja in kompetente Hände dann halt entsprechend weitervermittelt.
Also 112 gilt auch hier, wenn man das Leben in Gefahr sieht oder ein großes Problem. Das muss man vielleicht nochmal deutlich sagen. Wie ist das bei Ihnen auch aus der Praxis raus? Überweisen Sie auch schon mal jemanden weiter an Ärzte oder an eine Klinik? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie zum Beispiel nicht mehr weiterkommen oder wenn es vielleicht auch noch ein anderes Problem sich zeigt?
Natürlich, klar, dazu sind wir angehalten. Es ist aber so, dass vor Aufnahme einer Psychotherapie immer sozusagen auch eine medizinische Abklärung stattfindet, ob es eben ein körperliches Problem gibt, was für die psychischen Symptome halt ursächlich ist. Und dann würde man natürlich an einen niedergelassenen Arzt verweisen. Und darüber hinausgehend ist es natürlich so, dass wir immer genau gucken, wenn es jetzt eine Schmerzstörung gibt, wenn es Rückenschmerzen gibt, die ein vornehmliches Symptom sind, dann würde ich natürlich auch immer sagen, lassen Sie es erstmal organisch abklären. Das steht natürlich im absoluten Vordergrund. Ich will ja nichts behandeln, dann hinterher, was gar nicht ursprünglich ein psychologischen Grund hat.
Manchmal ist, wenn das die Ursache ist, ich habe immer Rückenschmerzen und bin dadurch so erschöpft oder so down und fühle mich schlecht, das kann ja auch die Spirale sein. Ja.
Absolut, klar. Und dann ist es immer so, dass eine Begleitbehandlung halt günstig ist.
Jetzt die Abschlussfrage stelle ich vielen, die hier bei Essen im Ohr zu Gast sind, gerade wenn es interessant ist, mal sagen, psychologischer Psychotherapeut, das ist ja auch ein spannender Beruf, wenn das jemand jetzt werden will oder hört das und sagt, ach ja, also ich könnte mich da noch entscheiden, was muss man denn dann können? Also was gehört zum Studium? Was sollte man unbedingt können? Ich habe mal gehört, man muss Statistik können und auch solche Dinge. Also man muss schon manches pauken und sich in manches reinhauen. Das ist nicht einfach nur mal so ein bisschen reden und dann mache ich eine Praxis auf.
Ja, also Datenanalyse ist auf jeden Fall etwas, was ich auch sehr ausgiebig gelernt habe in meinem Studium. Ist es aber so, dass es mittlerweile eine Veränderung gibt, weil in Zukunft kann man eben halt, oder das ist jetzt aktuell schon, da gibt es schon die ersten Leute, die in dem Studium drin sind, dass man eben Psychotherapie an der Uni studiert, im Masterstudiengang. Und aber so mathematische Fertigkeiten sind schon nicht schlecht, dass wenn man die hat. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es viel naturwissenschaftliche Aspekte auch heute im Studium eine Rolle spielen. Und
wie viel Medizin muss man da noch können? Also so
auch, ist auch natürlich ein Bestandteil. Also man hat da schon ein sehr, also die Neuroanatomie des Gehirns, das sind Dinge, die wir wissen müssen, neurobiologische Aspekte, Hormonhaushalt, das sind alles Sachen, wofür man schon Interesse haben sollte, wenn man psychotherapeutisch hinterher arbeiten möchte. Und dann natürlich aber auch die Lust daran, mit Menschen zu arbeiten, sich zu beteiligen an Entwicklungsprozessen, diese zu begleiten. Das ist, denke ich, auch eine Kernkompetenz und gut mit anderen in Kontakt treten zu können. Alles das verbunden mit dem Fleiß, den man tatsächlich an den Tag legen muss, um dieses Studium tatsächlich absolvieren zu können, erfolgreich.
Ich könnte jetzt noch so viele Türen aufmachen in meinem Kopf, so bei neurologische oder Neuronen im Gehirn oder bei Prozessen, die entsprechend da stattfinden. Das finde ich natürlich sehr spannend. Worüber wir auch noch nicht geredet haben, außer über Entspannung, Verhaltenstherapie machen Sie auch, ist zum Beispiel Medikamente. Vielleicht das noch kurz gesagt, manchmal hilft eine Therapie auch nicht allein, da braucht's mehr. Sie haben noch mehr, um diesen Handwerkskoffer noch mal zum Schluss zu öffnen.
Absolut.
Sie haben da noch verschiedene Möglichkeiten, entweder jemanden weiter zu verweisen oder eben selbst etwas.
Genau, weil ich als Verhaltenstherapeut darf keine Medikamente verschreiben. Dafür braucht es immer die fachärztlich-psychiatrische Begleitbehandlung oder eben die Behandlung über den Hausarzt, der dann halt entsprechend auch Antidepressiva verordnen kann, um tatsächlich jemanden aus einem Tief halt heraushelfen zu können. Und das ist natürlich auch bei einigen Störungsbildern ganz wichtig, dass man halt eine Kombinationsbehandlung durchführt.
Jetzt habe ich noch die Kombination einer Kurzsatzrunde am Schluss. Es ist auch eine Art Behandlung zum Schluss, um nochmal sich durchzulockern nach einem interessanten Gespräch. Ich fange einen Satz an und Sie beenden ihn und schauen wir mal, das geht nochmal quer durch die Themen. Mein üblicher Alltag beginnt in der Regel mit
dem Erstkontakt um 9 Uhr.
Ah ja. Wenn ich mal was zu lachen haben muss, und wir haben eben drüber gesprochen, dann
rufe ich meine beste Freundin in Oldenburg an, die sich jetzt freut, wenn ich das sage.
Schönen Gruß nach Oldenburg. Die schönste Jahreszeit für mich ist
Der Sommer, aber auch der Herbst.
Aber nicht so heiß, oder mögen Sie es heiß?
Nee, so heiß mag ich es nicht. Also 40 Grad ist nicht meins. Ich bin bei 26 Grad sehr gut aufgehoben.
Okay, da bin ich dabei. Wenn ich den Bundeskanzler plötzlich mal eine Stunde persönlich sprechen könnte,
dann würde ich eine Lanze brechen für mehr Kassensitze für psychologische Psychotherapeuten oder ärztliche Psychotherapeuten, damit Menschen halt viel schneller Hilfe bekommen und sich auch ihre Therapeuten eigenständig auswählen können.
Was mich im Fernsehen aufregt, ist,
wenn Menschen negativ dargestellt werden, wenn Menschen runtergemacht werden und wenn Menschen einfach diskriminiert werden.
Wenn ich Workshops gebe, vor vielen Menschen spreche, dann
bin ich am Anfang vielleicht etwas aufgeregt, aber mit der Zeit legt sich das und dann freue ich mich, es tun zu dürfen.
Meine guten Vorsätze für das neue Jahr?
Mutig sein, und möglichst vielleicht nicht ganz so viel zu arbeiten. Das wäre ein guter Vorsatz, den ich mir selber machen könnte.
Hat bisher geklappt, die ersten Wochen jetzt?
Ja, einigermaßen, aber ich habe ja trotzdem noch einen ganz guten Energielevel.
Sehr gut. Ja, das stimmt. Das haben wir ja schon abgefragt und jetzt kam der Radiotermin noch dazwischen. Das letzte: nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn
ich etwas Ruhe habe und erstmal so ein bisschen eine Runde spazieren gehe vielleicht oder aber eben koche und das hilft mir dann ganz gut beim Abschalten. Die Normalität, der Alltag einfach.
Beim Aufzeichnen dieses Podcasts hier am 16.01. ist draußen, glaube ich, minus 5 Grad. Von daher spazieren gehen, viel Spaß, die Handschuhe müssen dazu. Das war jetzt die Kurzsatzrunde und eigentlich schon der Schluss. Unser Gast hat gleich noch das letzte Wort, aber ich spreche schon mal die Abschiedsworte. Das war André Dotten, Psychologe aus Düsseldorf, aufgewachsen, haben wir gehört, in Essen, Praxis in Essen und sehr spannende Worte hat er gefunden. Und wer mehr hören möchte, kann das Podcast-Abo auch gerne mitnehmen, den Redebedarf, Essen im Ohr oder die Nachrichtenrückblicke, dann werdet ihr erinnert und bekommt das überall, wo es Podcasts gibt und auch entsprechend alarmiert. Bei euch auf dem Handy oder so. Und Essen im Ohr, nächstes Mal zu Gast, einer der, ja, kann man schon sagen, weitgereistesten Gäste hier für diesen Podcast. Jens Geier kommt aus Brüssel zu uns, EU-Abgeordneter für Essen und das Ruhrgebiet. Also das könnte schon der weitgereiste sein. Das Europäische Parlament zu Gast in Essen und bei Radio Essen, kann man sagen. Wer mitreden will oder sich beschweren will oder was auch immer, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Ich bin Christian Pflug, übergebe zum Schlusswort an unseren Talkgast heute, der bei Essen im Ohr wie gewöhnlich das letzte Wort hat, André Dotten.
Ja, ich würde einfach nur Mut machen wollen, wenn jemand ein Problem hat, psychischer Natur, sich Hilfe zu suchen, weil es einfach ganz wichtig ist, dass Hilfe zur Verfügung steht und den Mut nicht verlieren sollte, weil in der Psychotherapie einiges möglich ist, seine Entwicklungspotenziale wirklich wiederum erlangen zu können, um einfach eine höhere Lebenszufriedenheit für sich zu erlangen.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.